Hallo Anke.
Hallo André.
Du bist jetzt ja im einzigen Land in der Europäischen Union, in dem es mehr Ausländer als Inländer gibt, die arbeiten, richtig?
So ist es.
Und das funktioniert?
Das funktioniert erstaunlich gut. Die Menschen sind gut miteinander. Populisten haben hier wenig Chancen. Und man fragt sich, warum das so gut funktioniert. Da könnte man wahrscheinlich ziemlich lange drüber nachdenken.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Machen wir das doch in Folge 3 unserer Europareihe wieder mit André Zanto
und Jana Adu. Hallo.
Es geht ums Arbeiten in dieser Folge in der Europäischen Union und dafür geht's gleich nach Griechenland, Tschechien und wir starten in Luxemburg.
Ja, von dort haben wir ja gerade schon unsere Korrespondentin Anke Schäfer gehört und wir haben dazu die Zahl gefunden, dass 74% der Menschen, die in Luxemburg arbeiten, keinen luxemburgischen Pass haben und rund die Hälfte, die dort leben, auch nicht. Außerdem hat Luxemburg den höchsten Mindestlohn in der EU und auch kostenlosen öffentlichen Nahverkehr.
In der kostenlosen Tram in Luxemburg-Stadt hört man alle möglichen Sprachen. Denn in Luxemburg leben rund 650.000 Menschen und die Hälfte davon sind Ausländer. In keinem anderen europäischen Land ist die Zahl der Ausländer so hoch. Die 48-jährige Beatrice Lissardo kam mit 12 Jahren nach Luxemburg aus Ceia, einer kleinen Stadt in Portugal.
Ich bin gekommen, um 2 Wochen hier Ferien zu machen und dann bin ich bis heute geblieben. Und warum? Weil es mir hier gefiel. Denn zu Hause gibt es keine Arbeit, da gibt es gar nichts.
11 Jahre hat Beatrice Lissardo für eine Hotelkette gearbeitet. Heute ist sie bei einer Putzfirma angestellt. Sie putzt auch in den Räumlichkeiten von Stemm von der Struss. Das ist eine karitative Organisation, zu Deutsch Stimme von der Straße, die Essen, Duschen, auch Wohnraum und eine Zeitung für Menschen ohne festen Wohnsitz anbietet. Beatrice Lissardo sitzt jetzt für unser Gespräch im Büro der Leiterin von Stemm von der Struss. Sie nutzt die Gunst der Stunde, um zu sagen, die Arbeit hat sich verdichtet. Sie schafft es nicht mehr in 7 Stunden am Tag. Chefin Alexandra Oxaxele antwortet ihr:
Vous faites comme vous pouvez.
Sie machen einfach so viel, wie sie können. Mein Büro muss auch nicht jeden Tag geputzt werden. Sie machen das in ihrem Tempo. Und wenn wir noch jemanden brauchen, dann fordern wir Unterstützung an.
Une personne en plus.
Nein, ich will keine Unterstützung. Ich will meine Arbeit machen.
Sie machen es sehr gut. Aber die Leute hier respektieren ihre Arbeit nicht. Ich weiß das.
Beatrice Lissardo hat 4 Kinder. Und gemeinsam mit ihrem Mann, der von den Kapverdischen Inseln kommt, hat sie so viel Geld verdient, dass sie in ihrer eigenen Wohnung leben kann.
Ich habe eine große Maisonette-Wohnung gekauft. Ich hatte ein Haus in Diverdange, das war zu klein. Jetzt habe ich diese Wohnung in Esch gekauft, vor 5 Jahren.
Damit gehört die Portugiesin Beatrice Lissardo zu den Glücklichen in Luxemburg. Denn wenn es ein Thema gibt, das im reichsten Land der EU für Ärger sorgt, dann ist das der sehr knappe und teure Wohnraum. Die Wohnungskrise war großes Thema im Wahlkampf vor den Parlamentswahlen im vergangenen Herbst. Aber Ausländer, also die Portugiesen, Italienerinnen, Spanier, aber auch Französinnen oder Belgier, alle, die keinen Luxemburger Pass haben, durften da nicht wählen. Zwar haben Ausländer auch in keinem anderen europäischen Land Wahlrecht bei Parlamentswahlen, aber die Ausländerquote ist, wie gesagt, auch nirgends so hoch. Daher sollte das überdacht werden, sagt Annalena Högenauer von der Universität Luxemburg. Sie ist Politikwissenschaftlerin und meint, es gebe Themen, die Ausländer anders betreffen als Ur-Luxemburger.
Und das war zum Beispiel in Luxemburg die Wohnungskrise. Die hat sich früher und anders als auf Ausländer ausgewirkt als auf Luxemburger. Weil Ausländer aus in der Regel Ländern kamen, ich meine sogar Deutschland hatte niedrigere Gehälter, also mit weniger Kapital kamen nach Luxemburg als die Ureinwohner sozusagen und dann dort Wohnungen mieten oder kaufen mussten, haben die stärker gespürt, wie teuer die Wohnungen sind und wie knapp der Wohnungsmarkt ist. Und das ist natürlich dann politisch untergegangen, weil die ja keine Stimme hatten.
Es sieht aber nicht so aus, als würde sich da im Luxemburger Wahlrecht bald etwas ändern.
Das Problem ist auch, dass viele Ausländer nicht wählen würden, wenn man ihnen das Wahlrecht gebe, tatsächlich. Das wissen wir aus den Kommunalwahlen, wo sie das Wahlrecht haben. wo gerade einmal 20% der Ausländer sich auf die Listen haben eintragen lassen.
Wer Ausländer in Luxemburg ist und bei den Kommunalwahlen wählen will, muss den Schritt unternehmen, sich auf Wählerlisten eintragen zu lassen. Und dann herrscht Wahlpflicht, auch bei weiteren Wahlen, wie auch bei der Europawahl am 9. Juni, wo auch EU-Ausländer, die in Luxemburg leben, wählen dürfen. Aber bisher ist die Teilnahme der Zugezogenen geringer als bei den Einheimischen. Zu denen will auch Alexandra Oxaxele bald gehören. Sie ist also die Chefin des Sozialunternehmens Stemm von der Stroß. Ihre Familie stammt aus Frankreich und mit 52 Jahren beantragt sie jetzt den Luxemburger Pass.
Meine Eltern sind aus Frankreich nach Luxemburg gekommen, um hier ein besseres Leben zu haben, um hier zu arbeiten. Meine Mutter hat auf den europäischen Institutionen gearbeitet. Mein Vater war Elektriker. Ja, und ich bin hier geboren.
Alexandra Oxaxele ist bei Stemm von der Stroß verantwortlich für 250 Leute. Leute von der Straße für die Leute von der Straße. Unter diesem Motto hat die Organisation auch João Goulart Soares geholfen. Er kommt aus Portugal, ist 58 Jahre alt, hat früher als Journalist gearbeitet, fand dann keine Arbeit in der Heimat, ließ sich umschulen zum Koch, sah in einer Stellenanzeige, dass in Luxemburg ein Koch gesucht wurde, der besonders gut Meeresfrüchte zubereiten könnte. Das war seine Sache. Er stieg ins Flugzeug und landete in einem Land, das ihm ganz unbekannt war. Trotzdem war seine erste Empfindung:
Je me sentais à la maison au Luxembourg. Luxembourg est un pays merveilleux, vraiment un exemple pour l'Europe.
Ich habe mich zu Hause gefühlt. Luxemburg ist ein fabelhaftes Land, ein beispielhaftes europäisches Land. Luxemburg ist wie New York, wie Lissabon, wie Paris. Nein, viel besser als Paris, weil das ein internationaler Ort ist hier. Hier sind Leute aus der ganzen Welt. Man ist offen für die verschiedenen Kulturen. Es gibt Arbeit, die Regierung hilft einem, sich einzurichten, sich zu organisieren. Gut, okay, das könnte noch besser werden. Aber im Allgemeinen ist das ein beispielhaftes Land.
João Goulart Soares geriet dann dennoch in eine persönliche Krise und arbeitet heute halbtags für die Zeitung, die Stemm von der Stroß herausgibt. Sein Job wird öffentlich gefördert. Die Organisation sei Spiegelbild der Luxemburger Gesellschaft, sagt Chefin Alexandra Oxaxele. Auch hier sind 40% Ausländer beschäftigt und das gehe gut. Warum funktioniert das Zusammenleben der Nationen in Luxemburg so gut?
Wir haben immer sehr viele Ausländer gehabt. Zuerst kamen die Italiener und dann kamen die Portugiesen und die Luxemburger, die wollten verschiedene Berufe nicht machen. Und deshalb, weil wir nicht genug Arbeitskräfte hatten, hat sich das Land geöffnet, haben sich die Grenzen geöffnet, um die Leute aufzunehmen. Und heute sind die Leute geblieben.
Kinder in Luxemburg erwerben früh eine Reihe von Sprachkompetenzen. Mag sein, dass sie sich auch deshalb schon früh auf verschiedene kulturelle Eigenheiten einstellen können. Alexandra Oxaxele zählt auf, wann Kinder welche Sprache hier lernen.
Mit 6 Deutsch, mit 10 Französisch, mit 13 Englisch. Und wenn man Sprachen aussucht, kann man mit 15 nochmal Italienisch oder Spanisch lernen.
Allerdings ist auch im sagenumwobenen Luxemburg nicht alles wunderbar. Luxemburg mag das reichste Land der EU sein, mit vielen Banken, Fondsgesellschaften und internationalen IT-Konzernen. Es ist trotzdem auch das Land mit den meisten Working Poor, also Armen trotz Arbeit. Der sogenannte In-Work-Poverty-Index stieg in den vergangenen Jahren laut EU-Kommission an, von 10% im Jahr 2012 auf gut 13% im Jahr 2021. Und unter diesen Working Poor sind viele Ausländer. Alexandra Oxaxele sagt, die Kluft zwischen Arm und Reich vertiefe sich, auch in Luxemburg. Unter anderem, weil in der Grundschule luxemburgisch gesprochen wird und das für viele Einwanderer ein Problem sei.
In der Primärschule, in den Unterstufen wird sich ausgetauscht auf Luxemburgisch. Und da geht es schon für die Ausländer an mit den Problemen der Integration, weil ein Portugiese oder ein Franzose oder Italiener, der Schwierigkeiten hat mit der germanischen Sprache, mit dem Deutschen, weil zu Hause nicht auf Deutsch geredet wird, da geht es schon an. Das heißt, wir haben eine Zweiklassengesellschaft.
Das führe wiederum dazu, dass Ausländer tendenziell Berufe ergreifen, die nicht so gut bezahlt sind, sagt sie.
Und die Luxemburger, die können entweder beim Staat arbeiten oder unterrichten oder zur Uni gehen und dann die besseren Stellen besetzen.
Reinigungskraft Beatrice Lissardo aus Portugal macht sich über einen besseren Job keine Gedanken. Sie ist eigentlich zufrieden, hofft aber, dass Stemm von der Struss sie in Zukunft für 8 Stunden am Tag engagiert. Würde sie nach Portugal zurückgehen? Energisch schüttelt sie den Kopf.
Ich liebe es, hier zu leben. Zurückgehen nach Portugal? Niemals. Für die Ferien, von Zeit zu Zeit, ja. Aber sonst? Ich bleibe hier.
In Luxemburg kann man auch verstehen, wenn man das gehört hat. Aus anderen EU-Ländern gibt es dagegen jüngere Leute, die weg wollen, zum Beispiel Griechenland.
Ja, da hat es ja nach der Finanzkrise 2008 ziemlich große Umbrüche gegeben. Die Jugendarbeitslosigkeit lag da teilweise über 50%. Und jetzt hat sich die Hilfe der anderen EU-Staaten für die jungen Menschen in Griechenland gelohnt.
Christina Schmidt beobachtet das für uns in Athen. Hallo.
Hallo.
In einigen EU-Ländern wie Deutschland und Tschechien, da herrscht da praktisch Vollbeschäftigung. Wie ist es in Griechenland auch speziell für Jüngere?
Ja, also Jüngere sind generell eher von Arbeitslosigkeit betroffen als jetzt der Rest der Bevölkerung. Also in Griechenland, je nachdem, welche Zahlen man sich da anschaut, liegt es so bei 21% und 25%, die Jugendarbeitslosigkeit. Also ich habe zum Beispiel Zahlen hier von der griechischen Statistikbehörde. Die sagen 25% Jugendarbeitslosigkeit, während insgesamt 11% der Bevölkerung arbeitslos ist. Also es ist doch noch ziemlich hoch in Griechenland.
Ich hatte es ja eingangs erwähnt, nach der Schuldenkrise war sie bei 50%. Jetzt sind es, wie du gerade gesagt hast, 25%. Also sie hat sich ja halbiert. Das ist auch generell der Trend gewesen in der EU, dass da die Jugendarbeitslosigkeit gesunken ist. Aber es ist immer noch recht hoch. Auch in Spanien liegt sie bei über 25%. Wieso ist das so im EU-Vergleich?
Ja, das liegt vor allem natürlich an der Krise, die ja seit 2009, 2010 Griechenland fest im Griff hatte. Da waren ja generell wahnsinnig viele Menschen arbeitslos. 2013 hatte das so seinen Peak oder 2012, 2013. Da waren teilweise insgesamt in der Bevölkerung mehr Menschen arbeitslos als gearbeitet haben. Und generell ist es so, dass ja von Arbeitslosigkeit Jugendliche immer noch stärker betroffen sind. Das ist wahrscheinlich auch ganz leicht zu erklären. Die haben weniger Erfahrung, die haben vielleicht auch weniger Kontakte, um an einen Job zu kommen. Die stehen einfach sozusagen hinten an, wenn dann ein Konkurrent kommt, der einfach schon mal 1-2 Jahre mehr gearbeitet hat oder eben überhaupt gearbeitet hat. Und ja, es gibt so ein generelles Gefälle, eben Jugend steht schlechter da, schlecht ausgebildet steht schlechter da und auch Frauen sind in der Regel häufiger arbeitslos als Männer.
Und welche Maßnahmen wurden dann ergriffen nach der Finanzkrise, nach dieser großen Krise in Griechenland?
Also generell muss man sagen, dass es einen wirtschaftlichen Aufschwung gab, also Stück für Stück wurde das Ganze immer besser nach dieser schweren Krise. Ich habe auch mit einem Ökonomen gesprochen, der heißt Yorgos Ioannidis und forscht zum griechischen Arbeitsmarkt. Und der sagte, dass eben nach dieser Finanzkrise überhaupt wieder ein Anstieg kommen musste. Aber er schränkt auch ein, dass sozusagen die junge Generation immer noch schlechter dasteht als die ältere.
Die neuen Menschen, die dulevun simera, antimetopizun sematika chamilotrus mistus.
Junge Menschen, die heute arbeiten, erhalten deutlich niedrigere Löhne als ihre Eltern oder frühere Generationen im gleichen Alter. Sie arbeiten in prekären Arbeitsverhältnissen und genießen ein geringeres Maß an sozialem Schutz.
Also generell ist sozusagen die Arbeitssituation in Griechenland hat sich verschlechtert seit 2008. Also das ist immer so der Vergleichswert. Das heißt, es gibt nicht nur mehr Arbeitslose unter den Jugendlichen, sondern eben auch prekärere Arbeitsverhältnisse. Also so dieser ganze Arbeitsmarkt hat sich insgesamt verschlechtert im Vergleich zum Vorkrisenniveau 2008. Und das wurde sozusagen langsam besser. Und er sagt eben, dass das auch daran liegt, dass sie halt einfach so weit unten waren während der Krise, dass es eigentlich nur besser werden konnte. Und diese ganzen Hilfsprogramme der EU, die haben auf jeden Fall geholfen, sagt Yorgos Ioannidis. Die sind nämlich tatsächlich ein großer Teil von dem Investment, das eben getätigt wird hier in Griechenland gegen Arbeitslosigkeit.
Der Beitrag der europäischen Fonds zur Finanzierung und Unterstützung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in Griechenland ist sehr wichtig. Historisch gesehen war er schon immer sehr wichtig. Sie decken ungefähr 50-70% der Gesamtausgaben ab.
Aber er sagt auch, dass man eigentlich viel spezifischer noch investieren müsste, weil es gibt eben noch eine relativ hohe Arbeitslosigkeit. Und er sagt, dass man in andere Sektoren investieren müsste.
In welche?
Er sagt, dass man zum Beispiel statt eben in dem Tourismussektor oder im Handelssektor zu investieren, was die Regierung relativ stark gemacht hat nach der Krise, dass man zum Beispiel eher in neue Technologien investieren müsste. Und insgesamt ist es so in Griechenland, dass die Menschen, die arbeiten, also auch gerade die jungen Menschen, die arbeiten, sehr gut qualifiziert sind, oft überqualifiziert sind, also auch Jobs annehmen, die gar nicht zu ihrem Profil passen. Und auch 30% derjenigen, die arbeitslos sind, haben tatsächlich einen Hochschulabschluss. Und dass die aber offenbar nichts finden, was so richtig zu ihnen passt. Und deswegen sagt er, die müssen eigentlich in andere Sektoren rein, aber da gibt es zu wenig Arbeitsplätze.
Und zu was führt das denn, wenn viele junge Menschen nach der Schule keine Arbeit oder eine sonstige Beschäftigung finden?
Also das führt dazu oder hat früher sehr viel dazu geführt, dass einige sehr gut qualifizierte Griechen ausgewandert sind. Aber man muss auch sagen, dass das natürlich sehr privilegierte Griechen waren und sind, die auswandern können. Also die müssen irgendwelche Beziehungen in andere europäische Länder zum Beispiel haben oder sehr gute Sprachkenntnisse oder auch dort studiert haben. Die anderen, die sozusagen in Griechenland sind und keine Arbeit finden, die wohnen ganz oft noch bei ihren Eltern. Also die Familie hier in Griechenland, die fängt sehr, sehr viel auf. Wenn man zum Beispiel eben keine Arbeit hat, dann bekommt man Geld noch von der Mutter, man wohnt zu Hause und versucht sich da dann irgendwie zu orientieren. Einige Menschen sind auch noch in so Trainingsprogrammen nebenher. Also da gibt es dann auch Geld für, aber diese Trainingsprogramme sind total allgemein. Also es ist zum Beispiel über Computerkenntnisse oder Management. Das hat mir eben auch dieser Wissenschaftler gesagt, das war lange so, dass Menschen die ganze Zeit, auch gerade von den jungen Menschen, immer wieder in so einem Trainingsprogramm waren und dass das wie so ein Kreislauf war, ne, von einem Trainingsprogramm ins nächste. Und das kann natürlich auf Dauer auch keine Lösung sein.
Christina Schmidt, unsere Korrespondentin aus Athen. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Diese Trainingsprogramme, die klangen jetzt recht negativ. Wir haben uns mal ein Programm der Europäischen Union genauer angeschaut, wo es darum geht, dass jüngere Menschen in ein anderes Land gehen können, um zum Beispiel einen Teil einer Ausbildung zu machen. Jana, du hast dir das angeschaut.
Ja, tatsächlich nicht nur eins. Es gibt ganz viele verschiedene. Aber das, was wir uns heute angucken, ALMA, so heißt die Initiative, die richtet sich an junge Erwachsene, die ja quasi ein bisschen rausgefallen sind aus dem Raster, also vielleicht keine Schule besuchen, keine Arbeit nachgehen oder keine Ausbildung absolvieren. Und im Rahmen des Programms versucht man, sie wieder in den Arbeitsmarkt oder überhaupt mal in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Und das eben auch, indem sie mal in ein anderes EU-Land gehen und dort arbeiten. Und wie das genau abläuft, das hat unsere Prag-Korrespondentin Marianne Alweiz für uns erfragt. Sie hat mit einer jungen Tschechin gesprochen, die in Spanien war.
¿Cómo te gusta el español?
Sí, mucho.
Sabina Hloschkova mag Spanisch sehr. Ein wenig hat sie es in den letzten 3 Monaten auch gelernt, denn sie war in Denia, einer Kleinstadt in der Nähe von Valencia. Die 28-Jährige aus Budweis hat eine Ausbildung im Sicherheitsbereich gemacht. Darin zu arbeiten kann sie sich aber nicht vorstellen. Auf der Suche nach etwas Passenderem kam sie zu Atavena, zu der NGO, die in Tschechien das EU-Projekt ALMA koordiniert, und so nach Spanien. Ich habe dort in einem Restaurant gearbeitet, in dem wir auch gewohnt haben, so 5 Minuten vom Strand entfernt. Am Anfang war es ziemlich stressig, weil meine Kollegen kein Englisch gesprochen haben. Und 3 Monate sind wirklich nicht genug, um Spanisch zu lernen. Aber nach und nach ist es besser geworden. Sabina war das erste Mal längere Zeit im Ausland. Sie hat früher 3 Wochen lang ein Praktikum in Deutschland gemacht, aber die Zeit in Spanien hat ihr besser gefallen. Das Programm kostet nichts und sie hatte immer einen Ansprechpartner vor Ort. Sabina kann diese Erfahrung nur weiterempfehlen.
Bylo zajímavý vědět, že vlastně celý život zabališ do jednoho kufru.
Es war interessant zu sehen, dass man sein ganzes Leben in einen Koffer packen kann. Das hat mir die Augen dafür geöffnet, dass man manche Dinge gar nicht braucht, Kosmetik oder Kleider. Und ich kann andere Dinge besser schätzen, zum Beispiel, wenn ich aufwache und die Sonne scheint. Insgesamt 21 junge Erwachsene haben mit Sabina Hloschkova an dem Programm ALMA teilgenommen. Teresa Koller betreut schon den dritten Jahrgang. Ich denke, dass es unseren Leuten dort immer gefällt, weil sie in ein Land kommen, in dem die Menschen im Vergleich zu Tschechien echt herzlich sind. Es ist für sie ein Kulturschock, aber sie fangen an, Spanisch zu lernen und viele wollen danach weitermachen. Das ist ein großes Plus, wenn sie merken, dass es nicht nur Englisch gibt und das kann auch beim Einstieg in den Beruf helfen. Das Projekt sei auch so wichtig, weil es jungen Menschen eine Chance gibt, alleine von zu Hause rauszukommen, die sonst wenig Perspektiven haben. Als ich die Jugendlichen nach dem Aufenthalt wiedergesehen habe, hatte ich fast das Gefühl, meine eigenen Kinder zu sehen, die über Nacht erwachsen geworden sind. Vor fast einem Jahr haben wir uns alle das erste Mal getroffen und jetzt merke ich, dass sie verstehen, dass sie manchmal etwas Unbequemes tun müssen, um etwas zu erreichen und dass sie keine Mauer um sich herum bauen dürfen, wenn sie in einer anderen Kultur klarkommen wollen. Von Einsichten wie diesen profitiert auf der anderen Seite auch die EU als Ganzes, findet die Projektleiterin Koller. Sie wird auf jeden Fall wählen gehen, wie immer. Anders als viele Tschechinnen und Tschechen. Die Beteiligung an EU-Wahlen ist hier eine der niedrigsten. Politiker fast aller Lager schüren seit Jahren Ängste vor einer Fremdbestimmung aus Brüssel. Für mich ist es sehr wichtig, dass alle in Europa ihre eigene Identität bewahren können. Denn ich denke, dass die junge Generation manchmal verwirrt ist, weil sie mit zu viel Freiheit aufwächst. Wenn alles möglich ist und sie nicht mehr wissen, wo sie zu Hause sind, dann wird es schwierig, den eigenen Weg zu finden. Sabina schätzt an der EU vor allem die Reise- und Arbeitsfreiheit. Viele Vorschriften aus Brüssel findet sie dagegen nicht so gut, zum Beispiel wenn es um die Krümmung von Gurken geht. Die junge Tschechin wird dieses Mal aber auf jeden Fall bei den Europawahlen abstimmen. Früher hat sie das nicht interessiert. Wen sie wählt, weiß sie noch nicht, aber entschieden hat sie sich bereits für eine Sache, für ihre neue Wahlheimat Spanien. Denn sie wird den Sommer dort verbringen und wieder im Café Soles arbeiten. Mir hat die Mentalität der Menschen so gut gefallen, die Art und Weise, wie sie leben. Hier in Tschechien sind alle gestresst und jagen irgendetwas nach und haben dabei überhaupt keine Zeit. Und die Spanier sind so warmherzig und man sieht ihnen an, dass sie das Leben einfach genießen. Sie sind zwar bei der Arbeit, aber sie haben Spaß dabei. Sie sind einfach gechillt.
Wir hatten gerade jetzt schon über die krummen Gurken diskutiert, die wir gerade gehört haben. Jana, kennst du auch diesen berühmten EU-Mythos?
Tatsächlich nicht. Ich habe nur von krummen Bananen gehört, aber nicht von krummen Gurken. Gibt es das überhaupt noch?
Ich habe mal nachgeschaut. Es gibt diese Verordnung aus den 80er Jahren, dass eben die Gurken entsprechend gerade sein sollen, damit man sie besser stapeln kann in den Kisten. Das haben die Handelskonzerne sich so gewünscht. Aber inzwischen gibt es diese EU-Verordnung längst nicht mehr. Die Gurken sind weiterhin gerade geblieben, weil es einfach Sinn macht, dass man eben möglichst viele Gurken in einer Kiste transportieren kann. Und entsprechend werden sie auch gezüchtet. Aber ein Mythos, der sich weiterhin hält, dass die EU das zu verantworten hat.
Ja, und wir haben ja gerade nicht nur von Gurken gehört, sondern auch von der niedrigen Wahlbeteiligung in Tschechien. 29% waren das bei der letzten Europawahl. Noch niedriger war das nur in der Slowakei. Dorthin geht's hier in der nächsten Folge der Weltzeit und da sprechen wir übers Geld.
Richtig, über Milliarden. Wieder mit Jana Addo, André Zante und hoffentlich euch auch.
Bis dann.
Jana, du hast dir dieses Programm mal genauer angeschaut. Welches ist das?
Welches ist das? Soll ich denn einfach mit Alma einstellen?